Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.
Die Tennissaison 2022 ist gerade erst zu Ende gegangen. Da geht es eigentlich schon wieder los. In diesen Tagen findet in Saudi-Arabien ein Vorbereitungsturnier, unter anderem mit Alexander Zverev und auch Dominic Thiem. Und damit ist eigentlich die Saison 2023 schon eingeläutet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chip in Charge, dem Tennis-Talk hier auf meinsportpodcast.de und überall, wo ihr Podcasts hören könnt. Mein Name ist Andreas Thies, Philipp ist heute nicht dabei. Dafür habe ich gestern bei den deutschen Meisterschaften in Biberach den deutschen Bundestrainer Michael Kohlmann getroffen zum Gespräch. Wir trafen uns, um über das Tennisjahr aus deutscher Sicht bei den Herren zu sprechen. Alexander Zverevs Saison ist sehr, sehr früh zu Ende gegangen. Die Saison von Jan-Lennard Struff, Oscar Otte etc. war auch von Verletzungen belastet und darüber haben wir gesprochen und über einen Ausblick natürlich auf 2023 und wie es um den deutschen Nachwuchs bestellt ist. Michael Kohlmann, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir sitzen hier bei der Deutschen Meisterschaft. Es fühlt sich nicht so richtig nach Winterpause an im Moment. Wir haben jetzt letzte Woche noch Challenger erlebt. So richtig Winterpause ist nicht, ne?
Nee, dieses Jahr ist es wirklich komisch, hat sich alles nochmal nach hinten verschoben. Es gab auf einmal wirklich auch noch drei Challenger in der letzten Woche. Es gibt diese Woche auch noch etliche Future-Turniere, wo auch noch einige im Einsatz sind. Ich glaube, selbst nächste Woche habe ich auf den Meldelisten gesehen, sind noch einige im Einsatz und versuchen sich für die Australian Open Quali teilweise zu qualifizieren. Also ja, die Winterpause wird immer kürzer und die Spieler müssen zusehen, wie sie sich irgendwo ihre Pausen übers Jahr manchmal einteilen. Klar, die Top-Profis, die Ranglistenpositionen haben und sich ihre Turniere aussuchen können, die haben da schon einen klaren Vorteil, dass sie in der Planung einfach viel weiter sind. Aber Leute, die irgendwo auf dem Sprung nach oben sind, müssen teilweise auch manchmal bis kurz vor Weihnachten nochmal spielen.
Ja. Wir haben jetzt ein sehr, sehr wildes Jahr erlebt. Wir haben auch im Jahresrückblick darüber gesprochen. Es fing an eigentlich mit Novak Djokovic Sperre bzw. Haft und hat irgendwie ein ganz, ganz komisches Jahr genommen. Auch Wimbledon, die Punkte, die nicht vergeben worden sind. Wie ist es aus deiner Sicht gelaufen? Wie hast du auf dieses Jahr zurückgeschaut jetzt?
Ja, also Australien, ich war selbst vor Ort und habe das Ganze irgendwo live miterlebt und ganz komisch. Also muss man auch sagen, man war vor Ort und konnte es gar nicht so fassen, also wie das aus dem Ruder gelaufen ist. Wimbledon gab es keine Punkte. In Paris hat sich der Sascha dann schwer verletzt. Dadurch waren die Grand-Slam-Turniere aus deutscher Sicht auch, ja, waren nicht mehr viele Athleten beziehungsweise keine mehr in der zweiten Woche drin. Da wurde viel dann über das deutsche Tennis oder auch über den männlichen Bereich gesprochen, auch sehr, ja, teilweise auch sehr kritisch, auch zu Recht. Da sieht man dann, was es heißt, wenn man einen Spitzenspieler hat und der dann mal über längere, also das sind ja jetzt 7 Monate ausfällt, also was das dann auch mit sich zieht. Dann hat man Carlos Alcaraz auf einmal als Nummer 1 der Welt, was natürlich auch mit diesen Verschiebungen zu tun hat, das muss man ganz klar sagen. Carlos Alcaraz ist ein außergewöhnlich guter Tennisspieler, aber ich glaube, dass er auch durch diese Veränderung in dem Jahr zur Nummer 1 geworden ist, dass das bei einem normalen Verlauf nicht so passiert wäre. Und so Holger Rune dann noch außergewöhnlich mit dem BMW Open auf einmal bis zur Position 9. Also ich glaube, dass man so gesehen hat, dass die neue Generation mit Alcaraz und Rune sich auf einmal hochgeschossen haben, die Etablierten mit Rafa und Novak mit Sicherheit immer noch da sind, ne, und diese Zwischengeneration mit Zverev, Tsitsipas und so irgendwo auch jetzt gerade um die Krone kämpfen und ja, das lässt auf jeden Fall einiges versprechen oder hoffen für das 2023.
Du hast es eben schon gesagt, das zweite Halbjahr quasi ja ohne deutsche Top-Profis stattgefunden, dadurch, dass Alexander Zverev sich verletzt hat. Wir sprechen gleich noch über die einzelnen Spieler. Aber es war dann schon, es musste man mit der Lupe suchen. Warst du dann so ein bisschen glücklich darüber oder froh darüber, dass dann auch der Davis Cup so ein bisschen als Mannschaftswettbewerb da war, dass dann sich das deutsche Tennis dann auch nochmal so zeigen konnte? Weil es war ja wirklich sehr, sehr knapp am Ende, das Halbfinale verpasst.
Ja, absolut. Also ich glaube, hinzu muss man noch auch nennen, dass Oscar Otte auch verletzt war. Also auch noch jemand, der sich gerade im ersten Halbjahr bis an Position 50 rangespielt hat, der ist dann auch ausgefallen über 6 Wochen mit einer Knieverletzung. Und insofern hatten wir dann kurzzeitig, glaube ich, zwar noch 2 Spieler unter den ersten 100, wenn ich richtig bin. Ich glaube, Daniel Altmaier ist mal irgendwann kurz rausgefallen. Aber die beiden haben dann nicht so performt beziehungsweise gar nicht gespielt. Und dann siehst du natürlich erstmal Lücken, ne, die entstanden sind. Dann hat Jan-Lennard Struff, glaube ich, für ihn persönlich ein sehr schlechtes Jahr gespielt. Und insofern waren wir natürlich umso glücklicher, dass wir uns im September nochmal in Hamburg auch in der Zwischenrunde im Davis Cup präsentieren konnten, dass wir da nochmal zeigen konnten, dass ich glaube, das deutsche Herrentennis auch ohne Sascha irgendwo konkurrenzfähig ist, weil darum ging es ja auch zu zeigen, dass wir nicht nur mithalten können, sondern auch ja um den Titel mitspielen können und dann die Endrunde jetzt in Malaga. Das ist immer noch, also ich schlucke immer noch, wenn ich darüber nachdenke, weil ich hatte das Gefühl, dieses Jahr, auch wenn wir im Viertelfinale verloren haben, im Gegensatz zum letzten Jahr im Halbfinale, dass wir dieses Jahr viel näher dran waren, wirklich um den Titel zu spielen und dass diese Niederlage in Kanada sehr, sehr noch nachwirkt und sehr, sehr wehtut, auch mit dem Wissen, dass man gegen die beste Mannschaft verloren hat, aber so wie es dann entstanden ist, hat es dann schon sehr wehgetan.
Denis Shapovalov im God-Mode im dritten Satz im Doppel.
Ja, also das hat alles schon so gepasst. Also Kanada hat dann am Ende auch verdient gewonnen, weil sie einfach in dem Doppel besser waren. Aber jetzt so im Nachhinein, so mit ein bisschen Pause dazwischen, glaube ich, dass wir das selber in Schuld oder wir hatten selber die Schuld getragen, dass wir die Kanadier in diese Phase überhaupt gebracht haben. Ich glaube, dass die beiden extrem gut angefangen haben. Das erste Break im zweiten Satz war geschenkt. Mhm. Das war durch Fehler von unseren Jungs geschenkt und dadurch hat sich dieses Momentum verschoben und die Kanadier haben dann angefangen, außergewöhnlich Tennis zu spielen. Mhm. Genau.
Ich würde gerne mal auf dieses Jahr von den Top-Profis aus Deutschland so ein bisschen zu sprechen kommen. Das von Alexander Zverev ist Ende Mai, Anfang Juni ist es abrupt beendet worden. Im zweiten Satz vor dem Tiebreak in diesem unfassbaren Match dagegen Rafael Nadal. Er hatte bis dahin wenn ich das so sagen darf, ein eher wackeliges Jahr. Am Anfang die Niederlage gegen Shapovalov bei den Australian Open, Montpellier das Finale, dann zwischendurch dann die frühe Niederlage Indian Wells etc., dann aber der wirklich gute Sandplatz Frühling und dann dieses abrupte Ende. Wie hast du das gesehen, das Jahr von ihm oder das Viertel, etwas mehr als ein Vierteljahr von ihm und was glaubst du, was es braucht und wie lange es braucht, bis er wieder so eine Topform hat? Weil das ist ja eine der spannendsten Fragen für 2023.
Ja, und das ist auch die schwierigste Frage zu beantworten. Also, das erste Vierteljahr, glaube ich, hat er nicht, also er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen mit seinem Sieg in Turin, hat er ja auch verkündet, so das nächste Ziel wäre die Nummer 1, ein Grand-Slam-Sieg, so das sind die Ziele für das neue Jahr. Klar, wenn man gerade die ATP-Weltmeisterschaft gewonnen hat, sind das, finde ich, auch normale Ziele, die man sich stellen kann. Und ich glaube, dass er dann, ein bisschen schwierig in die Saison reingekommen ist, hat in Australien auch nicht das gespielt, was er sich selber vorgestellt hat. Da war so ein bisschen, glaube ich, das hat nicht so gepasst. Also er hat, glaube ich, ganz gut gespielt, aber so das, was er sich selber vorstellt und wie er dann wirklich auf dem Platz stand, das hat nicht so gepasst. Dann hat er ein bisschen länger dafür gebraucht, um seine Form und auch so sein Befinden wiederzufinden. Und ich glaube, das ist ihm sehr, sehr gut gelungen auf Sand. Und die Sandsaison war schon außergewöhnlich gut. Auch das Match gegen Rafa. Ich glaube weiterhin auch, dass wenn er irgendwo den zweiten Satz gewinnt, dass er körperlich, er hatte auf mich so ein bisschen den Eindruck gemacht, dass er körperlich fitter wirkte. Zumindest in dem Augenblick bei Rafael Nadal in Paris ist alles möglich, das wissen wir. Aber da hatte ich eigentlich wirklich noch das Gefühl, er kann ihn schlagen und er ist an dem Tag auch spielerisch so dabei, dass er ihn schlagen kann. So und dann die Verletzung sehr bitter, ne? Wenn ich das noch so im Auge habe, auch dass dieses in der Zeitlupe, das da musste ich weggucken, so extrem war der Fuß aufgestellt auf einmal. So, dann war sein nächstes Ziel der Davis Cup. Er hat alles dafür getan, in der Zwischenrunde auch dabei zu sein, hat es wieder nicht geschafft, beziehungsweise weil er halt auch die Intensität so hoch gehalten hat, beziehungsweise etwas zu früh halt so hoch gehalten hat, um dabei zu sein. Und jetzt, glaube ich, hat er sich die Pause genommen und auch erstmal in Ruhe seinen Aufbau gemacht, aber das wird halt jetzt interessant, ne, wie er 2023 dann da steht. Ich glaube, er tut gut daran, viele Matches zu spielen, weil ich glaube, dass das schon seine Zeit braucht, bis er dann auch dieses Matchgefühl wieder bekommt, um auf dem Level mitzuspielen, um Titel zu spielen. Und deswegen glaube ich, dass es gute Entscheidungen sind, so viele Matches, wie es eben nur geht, in Vorbereitung auf die Australian Open hinzubekommen, dass er da zumindest konkurrenzfähig ist, ne? Und dann aber im weiteren Verlauf des Jahres dann auch wirklich wieder von dem Potenzial und dass er da wirklich ein Contender ist für die großen Titel.
Ist es denn dann so, dass dann die Saison für Alexander Zverev dann in diesen Tagen dann beginnt in Saudi-Arabien, also die Saison 2023, dass erst vielleicht auch diese Events jetzt in Saudi-Arabien und dann auch Dubai kurz vor Weihnachten, dass er die dann auch ein bisschen ernster nimmt als seine Kollegen und Kolleginnen und dass er also daraus was ziehen wird und will?
Hundertprozentig. Also ich glaube, dass das schon klar ist, auch in seinem Kopf, dass es Schaukämpfe sind, aber die sind für ihn extrem wichtig. Also einfach auch dieses Vertrauen in seinen Körper wieder zu haben, ne? Unter Belastung, unter Druck, wieder die Bewegung hinzukriegen, in die Ecken zu gehen, seinem Fuß zu vertrauen. Ich glaube, das ist, also das schaffst du nur über Matches und er wird die dementsprechend ernster auch nehmen, glaube ich, weil er austesten wird und deswegen ist jedes Match, was er jetzt kriegen kann, extrem wichtig für ihn in seinem weiteren Verlauf für das Jahr.
Aber er hat ja selber gesagt, dass er sich wahrscheinlich noch nicht so richtig zu 100% fit fühlen wird bei den Australian Open, dass er noch nicht da um Siege mitspielen wird. Wie gesagt, das ist die spannendste Frage, dann wann er dann wirklich wieder dieses Top-Level erreicht und vielleicht dann auch erst wieder zur Sandplatzsaison, weil es war ja, die ersten Monate waren ja früher dann auch immer so ein bisschen schwierig dann auch für ihn, auch wenn er Miami dann Finale gespielt hat etc.
Wobei ich glaube, dass er da ein bisschen tiefer stapelt, um einfach vielleicht auch diesen Druck so ein bisschen rauszunehmen. Ne? Also also wer Sascha ein bisschen näher kennt, der weiß, wie was für einen Ehrgeiz er hat und was für einen Willen er auch hat. Also, und ich bin mir ziemlich sicher, dass er schon den Ehrgeiz hat, auch in Australien direkt gute Leistungen zu bringen. Und wie gesagt, deswegen jedes Match, was er jetzt spielt und was er jetzt führt, ist für ihn wichtig, um dieses Vertrauen wieder zurückzukriegen, was er ja vorher hatte, weil körperlich war er ja immer top. Also hat er ja keine Schwächen gehabt und gerade so Best of Five war er immer gut. Ne? Er hat viele Matches auch nach 0-2 Sätzen noch gedreht und sowas. Also er hat eigentlich, soweit ich mich erinnern kann, nie ein Match verloren, weil er körperlich nicht fit war. So und das ist jetzt seine Hauptaufgabe, dass er das hinbekommt, um dann den spielerischen Schritt beziehungsweise das, was es dann ausmacht, dann auch gegen die Top-Leute wieder zu bestehen, hinzukriegen.
Kommen wir mal auf die anderen deutschen Spieler zu sprechen. Oskar Otte, du hast es eben erwähnt, war auch 6 Wochen außer Gefecht gesetzt, hat letztes Jahr so ein bisschen ja die Cinderella-Story dann aus deutscher Sicht dann auch gespielt, hatte dann eigentlich auch ganz gute Ergebnisse, dann diese Knie-OP, die er hatte und die er machen musste wohl, hat er uns dann auch erzählt. Er ist danach nicht wieder so richtig in Tritt gekommen, hat vielleicht auch so ein ganz kleines bisschen unglücklich gewirkt. Wie hast du seine zweite Hälfte gesehen und wie siehst du das, wie er 2023 aufschlagen wird? Weil fit scheint er jetzt wieder zu sein. Das hat man in Hamburg gesehen, das hat man dann auch in Malaga gesehen, aber die Siege haben ihm, glaube ich, so ein bisschen gefehlt. Ne?
Ja, also er hat sich im ersten Halbjahr in einer Ranglistenposition gespielt, dass er bei den ganz großen Turnieren reinkommen ist. So, und hat das untermauert mit vielen Siegen, hat in Hamburg Halbfinale gespielt, hat er in Deutschland generell überragend gespielt. Ne? Bei allen Turnieren war das sensationell, wie er da aufgetreten ist. Und durch die Verletzung kam so eine Art Bruch rein. Und auch in Hamburg war er wieder fit, aber du hast halt schon gemerkt, dass du auch, ne, dass diese Sicherheit, dieses Selbstvertrauen so ein bisschen gefehlt hat. Ihm haben dann Siege gefehlt und auch in den Turnieren dann danach hast du gemerkt, okay, er hat viele große Turniere gespielt und halt auch immer gegen richtig gute Gegner dann gespielt. Und wenn dir so ein bisschen das Selbstvertrauen fehlt und diese Leichtigkeit, diese Siege wieder zu erreichen und wenn du ein Spieler bist, der gewohnt ist, viele Siege auch eingefahren zu haben, weil die Zeit davor oder die zwei Jahre davor ist ja in der Rangliste ja immer gestiegen. So, das, und das bedeutet immer, dass du viele Matches gewinnen musst. Auf anderem Level vielleicht, aber du hast halt einfach immer, du bist es gewohnt, viele Siege einzufahren. Und das hat man, fand ich jetzt nach seiner Pause ein bisschen gemerkt. Er hat dann gegen extrem gute Gegner teilweise dann auch mal gewonnen, aber dann auch wieder verloren und hat halt eigentlich so in so einem 1-zu-1-Verhältnis gespielt. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann nicht so leicht für jemanden, der es gewohnt ist, viel, viel über seine, über Selbstvertrauen zu gehen. Und seine Spielweise ist ja sehr riskant auch. Manchmal, also er denkt ja eher offensiv als den defensiven Part. Und das fand ich, ja, hat man in Hamburg ganz klar gemerkt. Ich fand ihn in Malaga, fand ich ihn richtig gut. Also das Match hat mir sehr, sehr gut gefallen gegen Felix. Und daraus ziehe ich eigentlich auch dieses Selbstvertrauen, dass er nächstes Jahr mit Sicherheit ein gutes Jahr spielen wird. Ob das wird auch Höhen und Tiefen haben, gar keine Frage. Und es wird ganz interessant zu sehen sein, wie er seinen Turnierplan so ein bisschen aufbaut, weil ich glaube, dass es für ihn wichtig ist, auch mal vielleicht ein etwas schwächer besetztes Turnier zu spielen, um wieder so diese Siege einzufahren. Ne? Und dann ist er auch gefährlich gegen die Top-Leute, glaube ich.
Ein bisschen das Lazarett des DTB vervollständigt hat letztes Jahr Jan-Alland Struff, der sich einen Zeh gebrochen hat und der dann außer Gefecht war und dann auch nicht wieder so richtig reingekommen ist. Zuletzt waren die Challenger, die er gespielt hat, Bologna, glaube ich, hat er noch eins gespielt, auf jeden Fall in Italien, wo er ins Finale gekommen ist. Da zeigt er es wieder in die richtige Richtung. Manchmal habe ich das Gefühl, er braucht die Mannschaftswettbewerbe, um sich das Selbstvertrauen zu holen, um dann auch weiter gut zu spielen. Bei den Frauen ist es Belinda Bencic, die, wenn sie eine Schweizer Fahne auf dem Rücken hat, dass die famoses Tennis spielt. Bei Jan-Alland Struff habe ich das Gefühl, er braucht den DTB-Kader, den Adler auf der Brust.
Den Adler auf der Brust, Deutschland hinten drauf, das haben wir auch schon gesagt. Also ich glaube, da sieht man, was ihm das auch bedeutet, für Deutschland aufzulaufen. Mhm. Und so dieses, es ist ein unglaublicher Stimmungsmacher und fühlt sich extrem wohl innerhalb eines funktionierenden Teams. Mhm. Und ich glaube, dass die Spielergeneration, die aktuell mit ihm auf der Tour auch zusammen ist, dass er sich mit allen sehr gut versteht und dass ihn das immer wieder so auffängt. Das ist so ein bisschen so wie nach Hause kommen, habe ich immer das Gefühl für ihn. Und dass er dann zu Hause spielt man halt immer am besten. Also da ist es dann egal, ob die Mannschaft in Malaga spielt oder in Hamburg. Also das ist ja bei ihm schon sehr extrem. Ich glaube, diese Verletzung, die er dann von Miami hatte, das und damit die Ranglistenposition, die weiter nach hinten gegangen ist, das war schwierig für ihn so zu akzeptieren, weil er ja über Jahre zwischen 30 und 50 stand und eigentlich nie sich Gedanken gemacht hat, welche Turniere er spielt, mhm. sondern er hat einfach gemeldet und dann gespielt. Und bei seiner Rückkehr dann dieses, fand ich, sehr, sehr gute Match in Wimbledon gegen Alcaraz, das hat er leider verloren, danach aber direkt den Challenger in Braunschweig gewonnen. Da hatte ich auch so kurzzeitig das Gefühl, okay, er braucht noch zwei Challenger und dann geht er durch. Ja, das ist dann nicht so leicht auf dieser Challenger-Tour. Da musst du genau so abliefern wie halt bei den großen Turnieren auch. Und wenn es dann mal hier und da ja vielleicht nicht so hundertprozentig passt, dann kannst du da auch mal Matches verlieren. Selbstvertrauen, das ist halt so eine, man ist dann in so einem Strudel drin manchmal. Und obwohl man eigentlich die Leistung hätte, um auch auf hohem Niveau zu spielen, kommt man manchmal aus diesem Challenger-Zirkus nicht so raus. Und ich glaube, da ist für ihn jetzt ja ganz wichtig, dass er die Möglichkeiten, so Großturniere, Australian Open, Quali, so, ne, dann wird er in die Quali müssen, aber dass er da halt, dass er da seine Punkte macht oder seine Matches gewinnt, dass er vielleicht, das hat er dann auch mit Auslosung manchmal zu tun, ne, auch eine ordentliche Auslosung bekommt. Und dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er sich auf jeden Fall in die Top 100 wieder spielt und dann weiß man ja manchmal nie, was genau passiert, aber das hat er einfach immer bewiesen und auch der Sieg gegen Shapovalov, der hat gezeigt, zu was er in der Lage ist und das ist definitiv besser als 160 aktuell. Mhm.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller. der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Ricetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizzaparadies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir haben noch drei Namen, die dahinter sind. Also drei, natürlich mehr Namen, aber drei Namen, die mich interessieren. Das ist auf der einen Seite Daniel Altmaier, der letztes Jahr zu uns gesagt hat, er möchte jetzt Schluss machen mit den Challenger-Turnieren und er hat jetzt das Niveau, um auf ATP-Turnieren zu spielen. Und das hat er zwischendurch dann wieder so ein bisschen verloren, weil auf den ATP-Turnieren gab es nicht die Siege. Jetzt hat er zuletzt wieder in Südamerika, hat er wieder sehr, sehr gut gespielt, hat sich den Platz unter den Top 100 erspielt, damit er jetzt dann auch im Hauptfeld bei den Australian Open spielt. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, wenn er dann auch auf bekanntem Turf ist, dann Südamerika, Sandplatz-Turniere, da spielt er wirklich groß auf. Und diese Transition dann zu den größeren Turnieren, die ist noch nicht ganz gelungen. Ist das eine Fehleinschätzung meinerseits oder wie siehst du das?
Würde ich jetzt so bestätigen. Ne? Also er hat teilweise während der Olympischen Spiele, die letztes Jahr stattgefunden haben, hat er teilweise auch bei den ATP-Turnieren seine Runden gewonnen und auch gute Siege gehabt. Und hat dann aber so über den Sommer, gerade in diesem Jahr, so eine Phase gehabt, wo er teilweise auch enge Matches verloren hat, aber das war dann von Woche zu Woche ist er dann immer, weil er drin war auch, von Hauptfeld zu Hauptfeld, man hat das Gefühl gehabt, er hat dann relativ viel gespielt und leider auch so einen Rhythmus gehabt, dass er dann auch relativ viel verloren hat. Und ich glaube, es war der richtige Schritt von ihm auf jeden Fall, nochmal zurückzugehen auf die Challenger-Ebene. Hat da auch die ersten Wochen nicht so gut gespielt, also weil das habe ich, also klar, verfolgt man das sowieso, aber ich habe es dann halt sehr extrem verfolgt, weil wir natürlich auch eine Nominierungsfrist hatten irgendwo für Hamburg und auch für Malaga dann, und er hat just in dem Moment, wo ich nominieren musste, dann angefangen, seine zwei Turniere zu gewinnen, hat leider vorher auch viele enge Matches verloren, hat, fand ich, ein sehr, sehr gutes Match in New York gespielt gegen Jannik Sinner, da hat er in 5 Sätzen knapp verloren. Das war eine sehr gute Leistung. Allerdings auch aus dem Match dann, aus der Niederlage, nicht diesen Schwung mitgenommen, hat dann danach auch weiterhin noch ein paar Erstrunden-Niederlagen leider hinnehmen müssen. Aber ich glaube, dass Daniel halt ja auch jemand ist, der sich über Siege definiert. Deswegen ist es für ihn auch immer wichtig, wenn es mal auf der höchsten Ebene noch nicht klappt, immer mal wieder einen Schritt zurückzugehen und dann sich wieder mit dem Selbstvertrauen dann oder das zu holen und dann wieder den Angriff nimmt. Ne? Er hat jetzt mit Alberto Mancini einen neuen Trainer, hat sich von Francisco Junis getrennt. Ich glaube, dass ihn das auch so ein bisschen belastet, weiß ich nicht, aber schon, das hat ein bisschen Kraft gekostet. Ich glaube, dass das für ihn jetzt wichtig ist, dass das abgehakt ist, dass er jetzt wieder ein sehr, sehr gutes Team um sich herum hat. Und ich bin gespannt, wie er 2023 dann sich präsentiert, weil er hat das Potenzial, auf jeden Fall nach oben zu spielen. Ne? Und er muss es jetzt halt dann auch auf der nächsten Ebene zeigen und muss es auch auf anderen belegen. Also er hat bisher auf Asche sehr, sehr gut gespielt. Jetzt geht es halt darum, auch auf Hartplatz oder auf anderen Belegen halt dieses Niveau dann täglich zu zeigen.
Wie geht's Dominik Köpfer? Dominik Köpfer hat in Calgary letztens einen Challenger gewonnen. Da hat er mal wieder auf sich aufmerksam gemacht. In Carey auch das Finale erreicht, damals gegen Michael Moe verloren. Ist er wieder fit? Ist er wieder zu 100% fit?
Ja, ist wieder fit und es war sehr schade, dass er in Calgary gewonnen hat und dann direkt in der nächsten Woche rausgezogen hat, weil er wieder krank geworden ist. Also aber jetzt nichts, keine Verletzung, sondern er ist krank geworden in Calgary. Da waren es 25 Grad minus. Da waren auch hier die Spieler Rehberg und Florik, die Nachwuchsspieler, die waren auch da, sind auch alle krank geworden. Also ich glaube, dass das natürlich dann mit den klimatischen Verhältnissen dann auch zusammenhängt. Aber Dominik ist jetzt wieder körperlich da, also dass er auch mehrere Wochen hintereinander spielen kann. Hat mit dem Sieg in Calgary, glaube ich, war wichtig für ihn, auch sich unter den Top 200 erstmal zu halten, dass du einen vernünftigen Turnierplan machen kannst. Und beim Dominik ist es halt wirklich eine Sache, wie, ob sein Körper hält, ne? Und dann, glaube ich, spielt er sich relativ schnell wieder in den ersten 100-Bereich, weil er einfach so solide ist und körperlich so stark ist und vor allen Dingen auch vom Kopf her diese engen Situationen gut meistern kann, wenn er das Vertrauen hat, dass er wirklich dann auch mehrere Wochen mal durchspielen kann. Also da bin ich eigentlich sehr positiv, dass Dominik sich auch schnell wieder in die Richtung 100 oder auch drunter spielen kann.
Und dann habe ich noch Jannik Hanfmann, bevor wir da einmal gerade noch auf den Nachwuchs zu sprechen kommen. Jannik Hanfmann, das Letzte, was ich gelesen habe, ist, dass er in Südamerika im Moment gerade trainiert. Ist das richtig? Habe ich das richtig im Kopf? Leider habe ich das geträumt.
Nee, ich glaube, er fliegt jetzt nach Südamerika. Ja. Er war noch in der letzten, also sprich in der Woche nach dem Davis Cup, war er gemeldet noch in Gran Canaria. Mhm. Beim Challenger hat er aber rausgezogen, das hatte er mir auch schon gesagt. Da wollte er eine Woche Urlaub machen. Und jetzt müsste er auf dem Flug oder gerade angekommen sein in Südamerika, weil er da seine Vorbereitung mit Juan Pablo Brzezicki macht. Mit dem arbeitet er aktuell zusammen. Und Jannik ist jemand, der, wenn er beim Davis Cup dabei ist, das, wo auch der Sascha zum Beispiel sagt, das ist unglaublich, wie gut der spielt, aber man sieht es leider nicht so richtig an der Rangsposition. Und er selber auch hat den Anspruch, er war jetzt dieses Jahr bei allen Davis Cup-Partien oder Runden dabei und ist ein außergewöhnlicher Typ erstmal. Also das muss man immer wieder herausstellen. Also Jannik ist wahrscheinlich einer der besten Menschen, so ein gut Mensch und eine tolle Person, tolle Persönlichkeit, und man wünscht ihm wirklich immer, dass er das auch wirklich so auf den Platz bringt, das, was er teilweise im Training fabriziert. Ich fand seine Entwicklung jetzt auch in den Trainingseinheiten extrem gut. Ich glaube, das tut ihm gut, da nochmal in Südamerika jetzt einen neuen Input zu kriegen, und ich bin mir auch sicher, wenn er das so hinkriegt, wie er sich gerade vornimmt, dass er auch jemand ist, der an die 100 kommt. So, klar, aktuell lässt sich es immer leicht sagen von meiner Seite aus, wir haben nur 3 unter den ersten 100, und ich habe jetzt jeden so gut geredet, dass er eigentlich nächstes Jahr erste 100, also nächstes Jahr müssten wir uns hier eigentlich treffen und sagen, okay, wir haben 10 Mann erste 100. Ja. Das wird wahrscheinlich nicht passieren, aber es sind halt so viele Faktoren, die da natürlich auch mit reinspielen, Gesundheit, dann mal eine ganz gute Auslosung, irgendwo auch ein bisschen Glück. Also, aber ich glaube, sie haben alle das Potenzial. Also es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen auf einmal kein Tennis mehr spielen können, sondern es geht halt dann darum, das konstant Woche zu Woche zu produzieren, auch vernünftig zu planen, ein gutes Umfeld zu haben. Und ja, und da entstehen manchmal natürlich auch Situationen, die es einem dann erschweren, diese Schritte zu machen. Aber generell glaube ich, dass alle Spieler, über die wir jetzt gesprochen haben, vom Leistungsstand her unter die Top 100 gehören müssten.
Kommen wir mal auf den Nachwuchs zu sprechen, weil es gibt gerade beim Frauentennis, im deutschen Frauentennis, gibt es ja die Diskussion, Andrea Petkovic ist zurückgetreten, Angelique Kerber macht im Moment die Pause, die Schwangerschaftspause, und wie es da um den Nachwuchs bestellt ist. Und da gibt es ja einige Spielerinnen, die jetzt so Top 200, Top 300 stehen etc., wo ja so ein bisschen zu sehen ist. Ich habe jetzt mal geguckt hier, die unter 24-jährigen Top 500 Spieler aus Deutschland, das sind Rudi Mollecker, Henry Squire und Max Rehberg, der auf Platz 424 jetzt im Moment steht. Mir fällt sonst kein anderer ein. Wie ist es um den Nachwuchs bestellt, beziehungsweise gibt es da im Moment Namen, wo du jetzt sagst, jetzt wartet mal noch ab 1-2 Jahre und dann werdet ihr da schon die Ergebnisse sehen? Weil wir haben in der Bundesliga, haben wir Max Rehberg gesehen, Liam Gavrilides haben wir gesehen. Da haben wir einige Spieler dann gesehen, aber wo siehst du das größte Potenzial, beziehungsweise dann in den nächsten Jahren dann auch? Weil momentan ist von den jungen Spielern dann Alexander Zverev so ein bisschen der Alleinunterhalter dann noch.
Unter 24, jetzt muss ich gerade kurz durchrechnen, ob du vielleicht einen vergessen hast, aber also generell muss man sagen, wir haben mit Daniel Altmaier natürlich auch noch einen relativ jungen Spieler, erste 100. Und wenn ich jetzt so zurückdenke, wer war in der Förderung vom DTB schon in den Jahren vorher, dann habe ich Luis Wessels, der aktuell erste 300 ist. Der ist Jahrgang 98, meine ich. Dann hatten wir Marvin Möller, einen in der Top-Förderung. Der hat, das muss man auch dazu sagen mal, der war er auch schon unter den Top 500, hat jetzt Corona-bedingt, hat so Long-Covid-Folgen teilweise, also ist, hat das gesamte Jahr über aussetzen müssen, hat eigentlich am Anfang des Jahres 2-3 Future gewonnen und war so auf dem Sprung nach oben. Ja, lange Ausfallzeiten. Klar, dann kann man sich nicht davon lösen, dass wir natürlich mit Nicola Kuhn, Rudi Mollica zwei Spieler haben, die es schon, also schon geschafft haben, das hört sich immer so übertrieben an, aber die waren mit 17, 18 erste 200 und haben sich dann leider nicht weiterentwickelt. Ne? Das ist, das gibt's halt auch. Das ist, so ist der Sport. Das ist manchmal, und es hat unterschiedlichste Gründe. Also das heißt nicht, dass sie aufgehört haben zu trainieren oder wir sie nicht mehr gefördert haben oder sie nur noch Partys gemacht haben, sondern es hat ja auch manchmal unterschiedlichste Gründe, aber das ist der Spielerkreis, der uns gerade so ein bisschen fehlt im Übergangbereich, ne? Also das sind ja so die, und ich glaube, dass wir im deutschen Tennis uns mittlerweile gerade in der Turnierstruktur für die Jugendlichen sehr, sehr gut aufgestellt haben. Wir haben viele internationale Jugendturniere, wo wir unsere Spieler auch auf die internationale Karriere, sage ich jetzt mal, ausbilden können. Und ich bin mir sicher, dass die Jugendlichen, ne, jetzt nach Corona, weil da sind viele Ausfälle auch gewesen, aber dass wir es schaffen werden, wieder in absehbarer Zeit auch die Jugendlichen so auszubilden, dass wir diese Lücken gerade nicht haben. So, ne? Aber das ist so, das muss man ja sagen, dass wir drei unter den ersten 100 haben, ist mit Sicherheit nicht unser Anspruch als Tennis Deutschland. Wir haben zwischen 100 und 200 auch nicht viel. Ich habe mir mal angeguckt, wer es dann wirklich zu den Australian Open in die Quali schafft. Da sind wir auch relativ dünn für die Tennisnation Deutschland, was wir in den letzten Jahren eigentlich auch, wo wir immer mit 8 bis 10 eigentlich auch in der Quali vertreten sind. So, und dann sind wir aber eigentlich ganz gut so zwischen 250 und 600, sage ich jetzt mal. Da haben wir extrem viele. Wie gesagt, ich habe Luis Wessels ernährt. Wir haben einen Timo Stodder aus Berlin, der in den letzten Wochen sehr viel, sehr gut gespielt hat. Lukas Gerch, Sebastian Fanzelow. Also das sind auch nicht alle immer 19-, 20-Jährige. Das ist mir schon bewusst. Aber wir haben da eine große Masse an Spielern, die eigentlich jetzt bereit sind für den nächsten Schritt und sich dann auch wieder in die Grand Slam Qualis. Das ist so für mich immer so ein bisschen der nächste Schritt und dass man sich dann in dem Bereich Challenger und Quali Tour Events dann auch die Möglichkeiten erspielt, dann auch Richtung erste 100 zu spielen. Und ich glaube, da bin ich mir sicher, dass da ein oder andere nächstes Jahr sich noch weiterentwickeln wird. Ich bin mir auch sicher, dass wir auch im Jugendbereich, ich meine, wir haben hier mit Max Rehberg ja jemanden, der gerade Finale in Ismaning gespielt hat. Wir haben mit Philipp Florig einen, der sich ordentlich entwickelt, der jetzt noch nicht so diesen Ausreißer nach oben hat. Wir haben mit Marco Toppo einen Spieler, der schon gezeigt hat.
Marco Toppo habe ich vergessen. Das,
genau, der ist auch noch. Ne? Also wir hatten, ich habe mal geguckt, es gibt ja diese ATP-Rangliste by Age. Und da waren mit Marco Toppo und Max Rehberg, die zwei waren Top 20 in ihrem Alter unter 20. So, ne? Also das ist jetzt nicht kein Carlos Alcaraz, klar, das will ich auch nicht sagen, aber ich glaube, dass wir auch da schon vertreten sind und da müssen wir jetzt gucken, dass die sich weiterentwickeln, ne? Dass die jetzt dann auch die nächsten Schritte machen. Und ich glaube, dass man auch von unserer Seite aus, also vom DTB-Seite aus, auch dieses Mailand, Road to Mailand, Next Gen irgendwie mal als Ziel ausrufen sollte. Wir haben bisher ja so ein bisschen immer die 18-Jährigen oder bis zum Austritt aus dem Jugendalter gefördert, haben dann noch ein, zwei in der Top-Förderung. Aber diese ein, zwei entwickeln sich ja auch nicht leider immer so, wie man es gerne hätte. Und ich glaube, das war da einfach eine gute Turnierstruktur organisieren müssen. Wir müssen viele unterstützen. Wir müssen viele mitnehmen auf diesem Weg, weil es ist kein leichter Weg. Ne? Und dann glaube ich auch, dass wir da auch wieder die Ranglistenposition haben, wie wir es uns alle wünschen und erhoffen.
Kannst du mir mal gerade ein Beispiel geben, was die Turnierstruktur dann auch angeht? Also wir haben jetzt Eckental zum Beispiel ist jetzt weggefallen als Challenger-Turnier wieder, genau. Auch wenn es auf Teppich ausgetragen worden ist. Klaus Eberhardt hat vor ein paar Jahren zu uns mal gesagt, ja, wir müssen unbedingt viel mehr Challenger- und ITF-Turniere anbieten. Und wie ist da der Stand, beziehungsweise wie ist da dann auch die Planung dann noch?
Ja, und da müssen wir auch als Verband mitwirken, uns an die Turnierveranstalter wenden und hoffen, nicht nur hoffen, sondern auch aktiv mitwirken, dass wir versuchen, gerade in diesem Future-Challenger-Bereich einfach wieder präsenter zu sein. Also wenn man nur vergleicht, also ich will nicht kopieren, ich finde dieses Kopieren immer ist schwierig, aber es wird viel über Italien gesprochen. Mhm. Was läuft gut in Italien? Ja klar, die sind gut und die haben auch die haben gute Spieler, die haben gute Trainer, alles. Aber die haben 26 Challenger. Mhm. Also das heißt, ein italienischer Spieler braucht eigentlich das Land nicht verlassen und spielt das gesamte Jahr in Italien Challenger. Und die haben mit diesen Challengern ja nicht nur die Turniere, sondern die haben ja auch die Wildcards. So, die Wildcards ist immer so ein Thema, wo wir ja auch drüber diskutieren. Aber das ist auch ein Mittel, um Nachwuchsspieler zu fördern. So, und diese Wildcards sind unglaublich viel wert, wenn du 26 Turniere hast. Ne? Weil du kannst zu Hause spielst du einfach besser als irgendwo, wo du es nicht so kennst. Wenn ich als Beispiel den Future in Oberhaching, den gibt es, glaube ich, jetzt, weiß nicht, 6, 7 Mal schon und ich glaube 5 Sieger aus Deutschland. Mhm. So, und das ist ja nicht nur bei uns so, sondern das ist auch in Italien so und das ist auch in Frankreich so, in Spanien. Und ich glaube, dass wir in dem Bereich, da müssen wir wieder hinkommen, dass wir, ich glaube, Challenger waren aktuell 6, mhm. dass wir da Richtung 10, 12 kommen. So, ne? Ich glaube, dass wir auf der Grand Prix-Ebene sehr, sehr gut sind. Also das als Tennisland Deutschland, wir mit München, Hamburg, Stuttgart, Halle, ja, 4 Turniere sind ordentlich. Aber so in diesem Challenger-Bereich, Future-Bereich, glaube ich, dass wir gerade auch im Winter Nachholbedarf haben. Da sind wir ziemlich dünn. Im Sommer, da geht's. Ne? Und da haben wir angefangen im Nachwuchsbereich, sprich die Jugendturniere, ITF-Jugendturniere, haben wir, glaube ich, mittlerweile über 20. Wir haben TE-Turniere, glaube ich, an die 20. Also das ist dann, der TE-Bereich ist dann U16 und jünger. So, da sind wir, da haben wir unglaublich nachgerüstet, nachgeholfen. Und jetzt ist es dran, aber auch den nächsten Schritt zu machen und den Jugendlichen, die wir jetzt aus der Jugend rausholen, dann auch die nächsten Möglichkeiten zu erschaffen. Klar sind das alles auch finanzielle Themen, also sprich, das kann der Verband auch nicht alleine aufbringen, sondern da brauchen wir natürlich dann auch Sponsoren und Veranstalter, die das dann auf sich nehmen, weil das sind ja auch Kosten und auch Leistungen, die dann erbracht werden müssen. Aber das muss unser Ziel sein, dass wir da wieder diese Turnierlandschaft in Deutschland stärken und auch fördern.
Vorletzte Frage. Nächstes Jahr Australian Open Juniorenwettbewerb. Da war es dann im letzten Jahr dann auch nicht so, dass viele Spieler dann dabei waren aus deutscher Sicht bei den Juniorenturnieren. Wie sieht es für 2023 bei den Australian Open aus?
Ja, bei den Australian Open haben wir aktuell mit David Fix jemanden, der spielt aktuell beim Orange Bowl und ja, wenn alles normal läuft, hat er gute Chancen dabei zu sein. Mhm. Wir sind aber auch dabei, das ist jetzt der älteste Jahrgang, wir haben 2, 3 in der Hinterhand, die es jetzt leider für Australien nicht schaffen, aber die, glaube ich, gute Karten haben für Paris. Wir haben gerade in den Jahrgängen 2006, 2007 sehr, sehr talentierte, hoffnungsvolle Spieler, die Möglichkeit haben und wo wir auch das Ziel ausgeben, Paris-Wimbledon, dass die sich bis dahin entwickeln. Und ich habe ein gutes Gefühl, dass wir ab Paris-Wimbledon dann auch nicht nur einen, sondern dass wir dann auch über mehrere Spieler sprechen und dass wir hoffentlich, vielleicht noch nicht in 2023, aber auch in 2024 dann mal wieder jemanden haben, der Richtung Halbfinale, Finale oder auch in den späteren Verlauf eines Turniers eingreifen wird.
Wie sieht für dich dein erfolgreiches 2023 aus, wenn wir uns nächstes Jahr hier in Biberach wieder treffen zum Jahresendinterview?
Ja, dann also erstmal hoffe ich, dass alle gesund durch das Jahr kommen und dann bin ich davon überzeugt, dass wir mit Sicherheit mehr als 3 unter den ersten 100 haben. Ich würde jetzt mal so, ja, was, jetzt muss ich ja irgendwas raushauen, jetzt, ich würde mal so Richtung 5 gehen. Für mich wäre aber wichtig, dass wir eine erfolgreiche Davis Cup Saison wieder haben. Ich glaube, dass wir jetzt 2, 3 Jahre angedeutet haben, zu was wir imstande sind und würde mir jetzt wünschen, dass wir mit einem gesunden Team nochmal ein, 2 Schritte weitergehen als dieses Jahr und dann schauen wir mal, was am Ende bei rumkommt. Klar hat man immer den Traum, irgendwann auch mal den Davis Cup zu gewinnen, ob das dann im nächsten Jahr ist schwer zu sagen, da muss schon viel stimmen auch immer. Das hat man auch dieses Jahr in Hamburg gesehen. Da ist alles für uns gelaufen in der Zwischenrunde. Aber so das langfristige Ziel wäre schon, dass wir da auch irgendwo mal die Hand an den Pokal kriegen.
Danke fürs Gespräch.
Danke sehr.
Das war das Interview mit Michael Kohlmann. Am Montag wird es nochmal einen Jahresrückblick von Philipp und mir geben. Der wird dann auch über 2 Stunden dauern. Und dann werden wir auf das komplette Jahr im Tennis dann noch einmal zurückblicken. Das wird dann der letzte Podcast in diesem Jahr sein. Aber in 3 Wochen geht es ja schon wieder los. Wenn euch das gefällt, was wir machen, freuen wir uns über Bewertungen, Rezensionen auf iTunes und auf Spotify. Folgt uns bei Twitter, Facebook und Instagram. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.
Chip and Charge, der Tennis-Podcast mit Andreas Thies und Philipp Joubert auf meinsportpodcast.de.